Deutschlandradio Kultur. Breitband.
Heute mit Katja Bigalke.
Und mit Martin Böttcher.
Hallo. Die Flüchtlingssituation hat sich in den letzten Wochen noch mal drastisch verschärft. Bootsunglück reiht sich an Bootsunglück. Erst gestern wurde bekannt, dass vor der libyschen Küste mehr als 200 Menschen ertrunken sind. Und auch das Schicksal der 71 Menschen, die auf ihrem Weg durch Österreich in dem luftdichten Laderaum eines LKWs ersticken mussten, macht das ganze Elend der Situation deutlich.
Wir widmen uns in Breitband heute auch der Situation von Flüchtlingen. Eines der wichtigsten Überlebenswerkzeuge auf der Flucht ist nämlich die digitale Verbindung zur Welt. Über die Rolle von Internet und Smartphones sprechen wir mit dem Migrationsforscher Vassilis Tsianos.
Die Situation von Flüchtlingen beschäftigt uns auch in unserem neuen Format, mit dem wir heute beginnen. Eine Serie, die in den nächsten 4 Wochen hier bei Breitband und in der Sendung Echtzeit laufen wird. Mehr als ein Mord, das Ende einer Flucht aus Eritrea heißt die, eine Rekonstruktion der Umstände rund um den Mord an Khaled Idris Baray in Dresden Anfang des Jahres.
Außerdem sprechen wir mit Jürgen Kuri vom Magazin für Computertechnik CT über die kuratierten Playlisten, die Google Musik neuerdings in seinem Streamingdienst anbietet. Will Google das neue Radio sein?
Dazu also später Nice Legs. Schöne Beine heißt ein amerikanisches Duo, das sich in Seoul, ihrer neuen Wahlheimat, zusammengetan hat. Sehr energetisch hier der Titel One.
Breitband Topic.
Migranten und Flüchtlinge sind oft Situationen ausgesetzt, in denen ihr Schicksal auf ganz besondere Art und Weise von anderen Menschen und Umständen abhängt. Diese zwar auf der einen Seite richtige Darstellung von Hilflosigkeit hat auf der anderen Seite dazu geführt, dass in der Vorstellung von Flüchtlingen oft das Bild eines irgendwie unmündigen, von der Welt abgeschnittenen Wesens auftaucht.
Völlig zu Unrecht sagen Migrationsforscher, die Flüchtlinge sogar als Vorreiter digitaler Technologien bezeichnen, extrem kompetent im Umgang mit Smartphones etwa, welche Rolle diese für sie spielen. Anja Nehls hat mit Flüchtlingen vor dem LAGESO, dem Landesamt für Gesundheit und Soziales in Berlin Moabit, gesprochen.
Auf ein paar ausgebreiteten Plastiktüten am Boden hocken zwei syrische Männer und drei Teenager, dicht gedrängt in einer Ecke des weißen Zelts. Zwei stecken die Köpfe über dem kleinen Display ihres Smartphones zusammen und versuchen sich im Gewirr aus bunten Linien und deutschen Wörtern zurechtzufinden.
Wir haben entdeckt, wie man das die Fahrplan durch Internet runterlädt und dadurch können wir das den Weg finden. Und nehmen wir ein paar Begriffe in den Fahrplan und dann übersetzen wir durch den Online-Google-Übersetzer.
Jeden Tag müssen diese Männer mit der U-Bahn von ihrer Unterkunft im knapp einer Stunde entfernten Bezirk Lichtenberg hierher zum Landesamt für Gesundheit und Soziales in Moabit und warten. Zusammen mit hunderten anderer Flüchtlinge. Warten, bis ihre Wartenummer aufgerufen wird und ihr Asylantrag bearbeitet wird. Das Handy hilft, sich in Berlin zurechtzufinden und sich hier die Zeit zu vertreiben. Per WhatsApp halten die Flüchtlinge Kontakt mit der Heimat. Einer der Männer hat das Handy am Ohr und Tränen in den Augen.
Ich vermisse dich, Papa. Osama, der ist 4 Jahre alt und er schickt eine Nachricht zu Papa. Papa, ich vermisse dich.
Ab und zu kommt per WhatsApp ein Foto von den anderen 4 Kindern und von seiner Frau, die er so schnell wie möglich aus Syrien nachholen will. Über 14 Tage war er auf der Flucht, unter Lebensgefahr übers Mittelmeer.
In jeder Stadt gehe ich und kaufe ich eine SIM-Karte und nutze ich diese Internetverbindung. In jedem Land.
Yunnan, Makedonien, Serbien.
Griechenland, Serbien, Makedonien.
Türkei.
Ungarn. Immer wieder eine neue Karte.
Das Handy hat er nie losgelassen. Was er jetzt noch besitzt, passt in einen Jutebeutel. Das Handy ist zurzeit sein wertvollster Besitz. Ein Samsung Galaxy, erworben bereits in Syrien.
Es gibt einige Menschen, deren Gegenstände entwendet wurden. Ja, nehmen wir Schurta oder es gab Diebe, auch die Schlepper, die entwenden diese Gegenstände. Aber Gott sei Dank hat keiner mich angefasst, meine Gegenstände auch nicht.
Auch für den Kontakt zum Schlepper ist das Handy wichtig, aber darüber will niemand reden. Viele nutzen hier das Internet über einen WLAN-Schlüssel von freiwilligen Helfern. An einem Baum lehnt ein junger Mann und tippt Zahlen in sein Handy. Seinen Bruder hat er auf der Flucht aus den Augen verloren, irgendwo in Jordanien, seinen Vater in Ungarn. Auf einmal scheint es eine Verbindung zu geben. Der junge Mann wendet sich ab und weint. Im Hintergrund werden neue Wartenummern aufgerufen. Vielleicht ist seine jetzt dabei. Vielleicht kann er in Deutschland bleiben.
Sehr gut vernetzt also, und das wird ja auch deutlich in dem Stück, das ist auch notwendig. Anja Nehls hat mit Flüchtlingen vor dem LAGESO, dem Landesamt für Gesundheit und Soziales in Berlin-Moabit, gesprochen.
Das Thema beschäftigt längst auch die Wissenschaft. Der Soziologe Vassilis Tsianos hat Flüchtlinge auf ihrem Weg begleitet und dabei untersucht, welche Rolle zum Beispiel die Mobiltelefone spielen. Unser Gespräch mit ihm gleich nach dem folgenden Stück von Matesar.
Thank you.
Freefall von Mateza hier bei Breitband im Deutschlandradio Kultur. Wir haben es eben in dem Beitrag gehört, gut vernetzt zu sein und zwar digital, das ist extrem wichtig, wenn man sich auf der Flucht befindet. Das belegen längst auch Studien, die sich mit der Thematik beschäftigen.
Welche Rolle aber Internet und Smartphones aus Sicht der Migrationsforschung spielen, das haben wir mit Vassilis Tsianos von der Universität Hamburg besprochen. Unsere erste Frage an ihn war, welche Rolle denn digitale Technologien für Flüchtlinge aus seiner Perspektive spielen?
Wir leben in einer Vernetzungs- und Kommunikationsgesellschaft. Und das ist nicht ein Privileg sozusagen der ansässigen Bevölkerung, das ist auch ein Bestandteil der Sozialität von Menschen, die im Transit sind. Mobile Kommunikationstechnologien jeder Art gelten auch für sie als ein Stück digitaler Normalität. Auf jeden Fall, es ist ein Überleben, es ist alles andere als ein Statussymbol, was sehr oft in der Diskussion gebracht wird. Es ist ein Überlebensinstrument und es dient der Orientierung in der Transitsituation und es dient vor allem auch der Wiederherstellung von sowas wie einem digitalen Home. Es stellt auf eine sehr merkwürdige Art und Weise wieder eine Art digitale Normalität für die Leute, die diese Normalität auf dem Weg nach Europa verloren haben für eine Weile.
Also es verortet die Menschen sozusagen, diese Menschen, die ihre Heimat verloren haben.
Dies sowieso. Und es ist auch, wie gesagt, überlebenswichtig. Es ist sehr, sehr wichtig, ob du von den Schleppern die falsche Information bekommst, du bist in Italien angekommen und dafür bist, und das ist sehr, sehr berühmt, dieser Fall, dafür kommst du immer wieder an diesem großartig pseudobarock aussehenden Istanbuler Hauptbahnhof an. Das ist ein sehr üblicher Trick, damit die Schlepper den letzten Teil, sozusagen den schwierigen Teil der Migrationsroute, nicht machen müssen. In dem Moment, wo du ein primitives sogar Handy, du brauchst dafür kein Smartphone, in dem Moment, wo du in einem Funknetz der Istanbul, in einem Istanbuler Funknetz bist, hast du sofort die Information Welcome in Turkey. Und in dem Moment hast du die Sicherheit und Gewissheit, dass du nicht oder noch nicht in Griechenland bist. Das ist, solche kleine Aushandlungsmomente im Transit sind lebenswichtig für die Leute. Weil sie muss sich vorstellen, Migranten, auch wenn sie in Gefahr sind, sie rufen, das Erste, was sie tun, ist nicht die Polizei anzurufen. Das Erste, was sie tun, ist A, ihre Familienangehörigen zu informieren, damit sie nicht schlechtere Nachrichten von anderen Quellen bekommen. Und solche Initiativen wie Map the Map, die den Ort der Gefährdung lokalisieren und die Information weiter an die lokalen Polizei und Hafenpolizeien weitergeben. Auf diese Weise sind Hunderte und Tausende von Menschen in diesem Jahr gerettet. Dafür ist ein Mobilfunk, ein Smartphone extrem wichtig. Mhm. Es gibt auch Transitfilme, die man sich dabei aufnimmt, um zu dokumentieren, dass man überhaupt auf der Flucht ist.
Das ist natürlich der Idealfall, ne? Gleichzeitig gibt es ja auch die Geschichten, eigentlich dürfen den Flüchtlingen die Handys an den Grenzen nicht abgenommen werden. Und trotzdem tun das immer wieder Polizisten, immer wieder. Grenzschützer,
ich
nehmen denen die Handys.
Ich kenne bulgarische und griechische Grenzpolizisten, die daraus ein Geschäft gemacht haben. Ja klar, das ist die ekelhafte Dimension dieses Geschäfts. Aber man muss noch dazu sagen, die Migranten, sie stellen sich auch darauf ein. Teure Smartphones kriegt man erst, wenn man in Europa angekommen ist.
Sie haben jetzt eben schon ganz, ganz, ganz viele Punkte angesprochen, wo ich nochmal nachhaken wollen würde. Vielleicht der Reihe nach. Also Sie haben eben schon diese Netzwerke angesprochen, die da existieren. Ihr eigenes Buch heißt Mobile Commons. Ja. Bezieht sich das darauf, auf diese Netzwerke? Und können Sie das nochmal konkretisieren?
Das Buch redet eigentlich von unterschiedlichen Stationen von Migranten-Communities, des Transits, die wir begleitet hatten für ungefähr 3 Jahre. Einige Personen sogar habe ich bis nach Berlin begleitet.
Aber was sind das für Stationen? Also einfach die Stationen auf dem Weg? Oder?
Ja, ich habe angefangen in Istanbul, meinen ersten Kontakt mit einer Gruppe von Eritrea und Sudanesen Flüchtlingen. Und wir haben uns immer wieder entlang unterschiedlicher Stationen wieder begegnet. Also einige von denen sind inzwischen in Kanada, einige von denen sind auch in Athen geblieben. Wir haben mit denen nicht nur deren Kommunikationsverhalten, sondern vor allem auch deren Umgang mit der Überschreitung der europäischen Grenze untersucht. Es gibt sehr wenige Transitler, die nicht Gebrauch von digitalen Kommunikationstechnologien machen. Und es hat nicht unbedingt mit der Grenzsituation zu tun. Digitale Kommunikationstechnologien sind ein Bestandteil der Alltagskultur von jungen Menschen im globalen Süden sowieso. Sie müssen sich vorstellen, die meistentwickelsten Apps der Welt werden erst in Afrika und in der arabischen Welt erprobt, konsumtechnisch sozusagen getestet und danach in Europa. Das heißt, die Leute, die zu uns kommen, sind nicht nur imstande, diese Technologien als Unterstützungsinstrumente für die Reise nach Europa zu benutzen, sondern sie sind sogar schockiert, wenn sie plötzlich mit der Nicht-Konnektivität, mit einer Kultur der Nicht-Konnektivität in Europa zu tun haben. Also es ist keine gute WLAN-Infrastruktur, keine Hi-Fi-Möglichkeiten, nicht mal der Zugang zu normalen Steckdosen war es garantiert. Während in Istanbul gibt es extra dafür gemachte Box, als Megabox sozusagen, für die unterschiedlichen Adapter der Handys.
Das hört sich ja so an, als könnte man da fast von einer digitalen Avantgarde sprechen, die da kommt. Aber gleichzeitig ist das nicht auch ein bisschen zynisch? Flüchtlinge, die so auf das Nötigste reduziert sind, ja, also mit diesem Begriff vielleicht zu belegen?
Ich glaube, es ist zynisch, wenn man bedenkt, mit welchen Schwierigkeiten, welchen Banalitäten sie in Europa plötzlich konfrontiert werden. Ich glaube, es ist nicht zynisch, wenn man ein Bild von diesen Personen haben will und auch zeigen will, dass er deren Gewohnheiten und deren Alltagsnormalität entspricht, nämlich die Normalität eines Menschen, der noch nicht gezwungen war, sein Land zu verlassen. Insofern, sozusagen, wenn wir dies bedenken, irgendwo dazwischen können wir sozusagen vielleicht, wenn nicht von Avantgarde, auf jeden Fall von Pionieren der digitalen, einer globalen digitalen Kultur, ja.
Sie haben ja die Flüchtlinge begleitet und immer wieder getroffen an verschiedenen Orten. Wenn man mal das konkret sich anguckt, wie wird denn das Problem gelöst? Unterschiedliche Netze in jedem Land. Wie lädt man sein Handy auf? Wie kommt man an die SIM-Karten? Da gibt es wahrscheinlich auch die unterschiedlichsten Herangehensweisen. Aber konnten Sie da was beobachten, wie die mit diesem Problem umgehen?
Ich muss Ihnen sagen, Athen und Istanbul und Rom ist ein Paradies, ein digitaler Paradies. Kleinere Städte, denn in Mazedonien, in Skopje zum Beispiel, ist das komplizierter. Und das hat auch mit dem Alltagsrassismus zu tun. Sehr oft das Einzige, was diese Leute brauchen, ist einfach eine Steckdose. Und sehr oft wird sogar der Zugang zu einer Steckdose. Das heißt, es hat mit analogen Dimensionen statt mit digitalen zu tun. Es geht um mobile, solidarische Ökonomien. Auf diese Weise wird es auch geklärt.
In Deutschland braucht man, um einen Vertrag zu bekommen, einen festen Wohnsitz. Wie lösen Flüchtlinge das Problem hier?
Paycard.
Aber die sind teurer.
Prepay. Ja, aber das stimmt. Aber selbst da, Sie müssen sich vorstellen, der Blick der Migration ist ein anderer als der Blick der Sesshaftigkeit. Wir überlegen uns selbstverständlich, wir haben die Möglichkeit, aus einer Palette von Möglichkeiten das Beste für uns auszusuchen. Aus der Perspektive der Migration, das Beste ist das Sicherste. Und manchmal das Sicherste ist das Teuerste.
Wie würden Sie denn, wenn man sich das alles anschaut, diesen ganzen Komplex, würden Sie dann sagen oder gehören Sie zu den Befürwortern zu sagen, eigentlich muss der Zugang zum Internet ein Grundrecht sein für alle, dementsprechend auch für Flüchtlinge?
Ja. Also eigentlich ist das Recht auf digitale Konnektivität im europäischen Recht geregelt. Alle Bürger und Bewohner Europas haben ein Recht bzw. einen Anspruch auf digitale Konnektivität. Und es ist ein kulturelles Gut sozusagen unseres Kontinentes. Die Bereitstellung von WLANs und Hi-Fi-Installationen für Zentralankunftsstellen und Aufnahmezentren in Europa und in Deutschland muss nicht ein großes Thema sein. Das ist wichtig und eigentlich eine sehr gute Geste des digitalen Willkommens sozusagen. Und vor allem, es kostet nichts. Es ist eine Form von Willkommenskultur, die viel mehr erreicht, ohne irgendetwas dafür ausgeben zu müssen. Und ich glaube, also digitale Konnektivität ist ein Stück Integrationspolitik, wenn man so will.
So das Fazit des Migrationsforschers Vassilis Tsianos. Ein Fazit, das man sich in der aktuellen Flüchtlingsdebatte und bei der Frage, wie man helfen kann, auf jeden Fall zu Herzen nehmen sollte.
Hier geht es nun weiter mit der schwedischen Band Junk River, die zum Bandnamen auch einen ziemlich programmatischen Untertitel führt, nämlich Queer Hardships and Other Worries. Damit ist umrissen, worum sich die oft melancholischen Lieder drehen, den Schwierigkeiten nämlich, die das Leben und Lieben für queere Menschen mit sich bringt.
Junk River waren gerade auf Tour und für einige Stationen auch in Deutschland, um ihre neue Platte vorzustellen. Online ist das noch nicht zu erhalten, deshalb gibt es aus ihren alten Aufnahmen das Stück Blood.
Breitband. Medien und Meinungen.
Medien und Meinungen heute mit Tim Wiese. Hallo Tim.
Hallo ihr beiden.
Die Medien und Meinungen fangen an mit einer Meldung, die so beginnt. Facebook, wir müssen mal reden, stammt nicht von mir, sondern von dem Bundesjustizminister Heiko Maas. Der hat in dieser Woche einen Brief veröffentlicht, den er an die Europazentrale des sozialen Netzwerks geschrieben hat.
Grund des Schreibens, der Minister findet, dass Facebook anders mit Hassbotschaften umgehen muss. Allzu oft würden die nämlich nicht gelöscht, zum Beispiel schlimme rassistische Ausfälle gegen Flüchtlinge. Auf Maas' Brief selbst gab es viele Reaktionen. Tim, die interessanteste vielleicht von Facebook selbst, oder?
Das stimmt. Das Unternehmen, das gesteht nämlich mittlerweile Fehler ein. Das hat der Mannheimer Morgen berichtet. Das Blatt zitiert einen Facebook-Sprecher mit einem Erklärungsversuch. Kommentare würden nämlich nicht in Deutschland überprüft und gelöscht, sondern von Mitarbeitern in Irland, Indien und den USA. Das mag der Grund dafür sein, warum Fotos mit entblätterten Körperteilen schnell, rassistische Kommentare hingegen viel zu oft gar nicht gelöscht werden. Diesen Umstand hatte Heiko Maas in seinem Brief beklagt und Verantwortliche des Netzwerks Netzwerks deshalb zu einem Gespräch eingeladen. Facebook zeigt sich wohl auch sehr offen für einen Austausch. Allerdings sind Hassbotschaften ja nicht nur dort ein Problem, wie zum Beispiel Alexander Sander vom Verein Digitale Gesellschaft zu bedenken gibt.
Sämtliche soziale Netzwerke, im Grunde das gesamte Internet, ist davon betroffen, dass solche Äußerungen da vorgenommen werden. Deswegen reicht es eben nicht, bestimmte einzelne soziale Netzwerke aufzufordern, solche Nachrichten zu löschen, sondern wir müssen uns eben auch argumentativ damit auseinandersetzen.
Das heißt also, Stellung beziehen und die dummen, dumpfen Parolen nicht unwidersprochen lassen.
Mund aufmachen, also so wie die Moderatoren Joko Winterscheid und Klaas Häufer-Umlauf. Sie haben in dieser Woche für ihre klaren Worte viel Zustimmung erhalten.
Ja, weit über 3,5 Millionen Mal wurde die Videobotschaft der beiden auf YouTube geklickt. Über 125.000 virtuelle Daumen gingen für diese deutlichen Worte an den braunen Mob nach oben.
Denkt nicht, dass ihr die Mehrheit seid und eure Fakten interessieren oder wir eure plumpen Provokationen nicht durchschauen. Ihr seid die Dummheit. Entfolgt uns bei Twitter, entfreundet uns bei Facebook, überzieht uns mit einem Shitstorm, boykottiert unsere Shows. Keine Fernsehquote, kein Shitstorm kann jemals so schlimm sein wie der Applaus von Leuten, die auch dann laut klatschen, wenn ein Flüchtlingsboot mit 800 Menschen im Mittelmeer versinkt.
Andere Prominente melden sich auch zu Wort, zum Beispiel Stefan Raabs Dauerpraktikant Elton. Er hat sich in seiner Videobotschaft ebenfalls kritisch mit der undurchsichtigen Löschpolitik von Facebook auseinandergesetzt.
Warum machen wir keinen Boykott, wir Prominenten? Auf unbestimmte Zeit nutzen Facebook gar nicht mehr, denn ich meine, Facebook verdient ja auch Geld mit uns.
Auch schärfere Gesetze gegen Hasskommentare im Netz wurden in dieser Woche gefordert. Die werden aber auch skeptisch betrachtet, ne?
Ja, zum Beispiel von der parlamentarischen Geschäftsführerin von Bündnis 90 Die Grünen, Katja Holl. Sie erklärte gegenüber dem Deutschlandfunk, dass die Bekämpfung von Hassreden nicht zu einer Beschränkung der Grundrechte der gesamten Bevölkerung führen dürfte. Stichwort Einschränkung der Meinungsfreiheit. Grundsätzlich gilt natürlich auch schon heute, dass das Internet kein rechtsfreier Raum ist. Jeder kann bei der Polizei Anzeige erstatten. Manchmal hat die Hetze im Netz auch berufliche Konsequenzen. So wurde in dieser Woche ein Fall öffentlich, dass einer Auszubildenden in einem Pflegeheim fristlos gekündigt wurde. Sie und ihr Freund hatten widerliche Hasspostings gegen Homosexuelle verfasst. Auch er wurde von seinem Arbeitgeber freigestellt und ist seinen Ausbildungsplatz wahrscheinlich los.
Der Hass im Netz, wie man damit umgeht und was die Gründe dafür sind. Vor kurzem haben wir uns damit auch ausführlich hier bei Breitband beschäftigt. Die Sendung zum Nachhören gibt es auf breitbanddeutschlandradiokultur.de.
Und ja, vielen Dank, Tim Wiese. Alle Links zu diesen Medien und Meinungen finden wir dort also. Und ja.
Und dort finden sich auch die Links zu unserer Musik. Zum Beispiel zum zweiten Album der New Yorker Band Miracles of Modern Science. 5 Musiker, die eine Art Kammerpop hinbekommen und dabei auch noch lustig sind. Hier ist ihr Song Swipe, ein Stück über die Tücken der Liebesanbahnung in Zeiten von Tinder.
The perfect opening. All right, here goes. I think you're smoldering. Did I fuck that up? Did I change your mind? Did I waste my verse on a lousy line? I'm a pot looking for a hole, and my heart's a hungry animal. So if I wet your ample appetite, go ahead and swipe me to the right.
I saw your picture and I had to stop. Are you for real or is that Photoshop? That's alright, I'm a doctor too, so flex your arms while I stretch the truth.
I'm a pop looking for a home, and my heart's a hungry animal. So if I whet your ample appetite, go ahead and swipe me to the right. To
tender finger to the bone.
I've used up all the data on my phone.
Please, can we just meet? This heart is hungry. Soon enough I gotta let it eat. Oh baby, baby, please, just name the street. You look so lovely, and I'm running out of battery. Oh baby, baby, please, can we just meet? This heart is hungry. Soon enough I gotta let it eat. Oh baby, baby, please, just name the street.
To the next, you look so lovely. Oh,
just swipe it to the right.
Breitbandbesprechung.
Vergessen wir CDs, vergessen wir Downloads, die Zukunft in Sachen Musik hören, das wird immer deutlicher, die gehört dem Streaming. Die verschiedenen Anbieter von Spotify über Tidal bis hin zu Apple Music haben in der letzten Zeit ihren Wettbewerb um zahlende Kunden deutlich verschärft.
Und das, obwohl sie ja eigentlich mehr oder weniger das Gleiche anbieten. Aber sie versuchen sich deshalb eben durch Extrafunktionen herauszuheben. Gerade hat Google neue Funktionen für seinen Google Play Music Dienst auf den neuen Markt gebracht. Rund 100 Playlisten für jeden Geschmack, zusammengestellt von einer eigenen Redaktion von DJs und Musikern.
Diese kuratierten Listen sind mehrere Stunden lang und ähneln damit speziellen Radiosendungen oder auch der guten alten Musik-Jukebox. Was will Google aber damit erreichen?
Und was bedeutet das für die Nutzer von Streaming-Diensten? Fragen, die wir mit Jürgen Kuri besprechen wollen, dem stellvertretenden Chefredakteur der Computerzeitschrift CT. Hallo, Herr Kuri.
Hallo, grüß Sie.
Diese kuratierten Playlisten bei Google Play Music, die sind nicht von Algorithmen zusammengestellt, sondern handgemacht. Was verspricht sich denn Google davon?
Sie versprechen sich natürlich davon, dass es eine besondere Attraktivität für die User ausmacht, wenn sie solche Playlisten zusammengestellt kriegen. Es ist nicht jedermanns Sache, sich stundenlang selbst damit zu beschäftigen, eine Playlist zusammenzustellen, wenn man bestimmte Musik gerne hört. Und wenn das von Leuten gemacht wird, die sich auskennen, dann geht man natürlich davon aus, dass das für die User ein Mehrwert ist. Zusätzlich, diese Playlisten werden ja auch noch unterschiedlich eingeblendet. Wenn ich auf Google Music bin, werden die eingeblendet, abhängig von der Tageszeit zum Beispiel oder auch von meinen eigenen Musikhörgewohnheiten. Das heißt, ich kriege dann auch die entsprechenden Playlisten angeboten und das ist einfach, soll den Dienst für die User möglichst attraktiv machen, dass sie ihn im Prinzip benutzen wie früher ein Radio, das man ständig laufen lassen hat.
Aber kann man das denn so festmachen, den Mehrwert des Handgemachten?
Ja, das ist schwierig. Es ist so, dass einige Dienste natürlich versuchen, mit Algorithmen das zu machen, die User-Gewohnheiten, Hörgewohnheiten auszuwerten und danach Empfehlungen oder Playlisten zusammenzustellen. Das funktioniert mehr oder weniger gut. Das hängt immer davon ab, wie viel Daten man hat. Die kuratierten Playlisten, also die von Redaktionen zusammengestellten Playlisten, haben natürlich den Vorteil, wenn man Leute hat, die sich damit auskennen, dann merkt man sehr schnell, dass dann Sachen in der Playlist drin sind, die man vielleicht nicht erwartet hat, aber die sehr gut passen und die zu dem gehören, was man dann unter Umständen, was man dann gerne hören will. Das ist schon ein attraktives Angebot, was da gemacht wird.
Playlisten, die per Hand ausgesucht werden, in Spezialsendungen vielleicht sogar auftauchen, das war früher mal das Markenzeichen von Radio, beziehungsweise ist nach wie vor Markenzeichen von Spezialsendungen im Radio, von Autorensendungen. Will Google also das Radio der Zukunft vielleicht sogar sein?
Definitiv. Das versuchen im Prinzip alle Streamingdienste. Google hat dann relativ großen Schritt gemacht, weil sie sehr viele kuratierte Playlisten haben. Apple Music zum Beispiel, der Dienst von Apple, der vor kurzem vorgestellt wurde, der arbeitet ja erstmal, hat im Prinzip eine große kuratierte Playlist. Da sollen aber auch noch mehr dazukommen. Spotify als der größte Anbieter derzeit versucht teilweise mit Algorithmen zu arbeiten. Das ist definitiv das, was die Dienste versuchen. Sie wollen das sein, was Radio früher mal war, dass man es einfach anschalten kann und dann hört, was da kommt. Man muss sich aber nicht mehr darum kümmern, dass dann die Sendung gerade kommt, die einem interessiert, die Musik, die man hören will, sondern das wird von den Diensten angeboten anhand dessen, was man selber die ganze Zeit hört und was eben Redaktionen zusammenstellen.
Das heißt, in Zukunft wird man da auch Moderatoren erwarten können?
Das glaube ich weniger. Ich glaube nicht, dass dann Moderatoren tatsächlich da sind. Es wird sehr stark in die Richtung gehen, dass die Dienste versuchen, noch stärker auf die Daten der User zurückzugreifen. Spotify macht es teilweise vor, da lässt sich jetzt Daten geben, die zum Beispiel dazu führen können, dass man, wenn man gerade am Joggen ist, entsprechende Musik eingeblendet wird, weil das Smartphone ja zum Beispiel weiß, was man gerade tut oder wie schnell man sich bewegt. Das heißt, wenn ich gerade am Joggen bin, kriege ich jetzt keine Chill-Out-Musik angeboten oder ähnliches. Das heißt, da wird versucht natürlich, dass dieses sozusagen automatisierte Radio möglichst nah an die Bedürfnisse und dann die Situation der User heranzuführen, in der sie sich gerade befinden, um dann sehr gezielt Empfehlungen oder Playlists vorstellen zu können.
Bislang, das muss man ja vielleicht nochmal sagen, verdient kein Streamingdienst wirklich Geld. Die Kosten sind immer noch größer als die Einnahmen. Aber wie groß ist denn dieser Markt, den Apple, Spotify, Google und so ein paar kleinere Dienste hier ja noch erobern müssen oder wollen?
Im Prinzip ist jeder Internet-User, jeder, der sich halbwegs für Musik interessiert oder Musik hört, jeder, der mal ein Radio angeschaltet hat, gehört er zur Zielgruppe. Das heißt im Prinzip die gesamte Bevölkerung grundsätzlich. Man kann sich da, wenn man sich vorstellt, dass Spotify schon 75 Millionen User hat und 20 Millionen davon zahlen weltweit, dann sieht man, wie groß das Potenzial noch ist, dass die Dienste da ausschöpfen können. Wie das mit der Finanzierung aussieht, ist natürlich nochmal eine ganz andere Frage. Wenn man sich eben dieses Verhältnis anschaut, 75 Millionen User, davon zahlen nur 20 Millionen, dann ist da auch noch großes Potenzial. Und die Künstler wollen ja auch noch bezahlt werden. Die sind nicht wirklich glücklich mit den Streamingdiensten, was sie von denen bekommen bislang.
Was würden Sie denn sagen? Ist Platz für alle, die da jetzt sich gerade tummeln?
Nein, das sind im Moment sind es sehr viele Anbieter. Google, Spotify, Apple Music sind vielleicht nur die größten. Da gibt es noch Radio, da gibt es Deezer, da gibt es Tidal, was ein besonderer Dienst ist, weil die vor allem auf hochqualitative Streams Wert legen. Die werden nicht alle überleben können und es wird auch sicher nicht so sein, dass alle mit einem Beitrag von 10 Euro im Monat, wie im Moment üblich ist, überleben können, wenn die Künstler anständig bezahlt werden wollen.
Naja, und beim Durchsetzen wäre es ja auch wichtig, dass sie wirklich unterschiedliche Sachen anbieten. Es sieht aber jetzt so aus, als würden sie alle dasselbe anbieten.
Sie gehen alle in dieselbe Richtung. Teilweise, wenn man sehr genau die Kataloge anschaut, die sie anbieten, dann erkennt man Unterschiede, gerade wenn es um die Tiefe geht, also wenn es in die Richtung Indies geht oder eher weit abseits von Mainstream-Musik zu hören, dann gibt es schon noch Unterschiede. Die muss man aber sehr genau suchen. Und auch die Dienste, die dann tatsächlich angeboten werden mit den Playlists, mit den Empfehlungsmöglichkeiten und anderem, die gehen alle in dieselbe Richtung. Und da wird es sehr schwierig sein, sich voneinander zu differenzieren, voneinander zu unterscheiden. Da wird natürlich Marktmacht eine Rolle spielen und da haben Dienste wie Google oder Apple natürlich schon einen gewissen Vorteil, weil sie auf eine große Userbasis zurückgreifen können.
Würden Sie sagen, diese handgepickten Listen jetzt von Google Play Music, dass die so einen entscheidenden Unterschied machen können oder ist das nur so ein ganz kleines Sahnehäubchen?
Die können Unterschied machen, aber einen entscheidenden Unterschied glaube ich nicht. Es wird viel stärker dahin gehen, dass man versucht, die Algorithmen so zu verfeinern, dass man nicht unbedingt mit Redaktionen arbeiten muss. Und das ist eine technische Unterscheidung, wie gut man die Entwickler sind, die da dahinter stecken und wie gut die Algorithmen sind. Man kann es sehen zum Beispiel an so Diensten wie Last.fm, wobei die eigentlich kein eigener Streamingdienst sind, sondern im Prinzip nur auswerten, was man hört, wie gut da die Empfehlungsalgorithmen sein können. Da sind andere Dienste noch weit davon entfernt. Da wird sich sehr viel bei den Diensten unterscheiden. Und es wird natürlich die kuratierten Playlisten, die redaktionell erstellten Playlisten werden letztlich auch noch ein Art Sahnehäubchen drauf sein, was der letzte Punkt sein kann, ob man sich für den einen oder den anderen Dienst entscheidet.
Einschätzung von Jürgen Kuri, stellvertretender CT-Chefredakteur. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Tja. Und jetzt hier nochmal Musik von den Miracles of Modern Science, Jim Jams, ein Song vom niegelnagelneuen Album Mean Dreams. But I got something to get off my chest. I can turn away tonight, wait tonight. I can sleep alone. Got you burning in my mind all the time. So I just know I won't. Get up, I just go crazy. Cause I've been feeling so hazy. Cause I've been thinking, oh, we'll see. Maybe you're waking up right next to me. I did my best. Should've learned to turn you down, turn you off. Done it long ago.
around, never stop, never let me grow. Get up, I just go crazy, 'cause I've been feeling so hazy, 'cause I've been thinking, oh, we'll see, maybe you're waking up right next to me. I did my best, but I did it wrong, and I'm tired, tired, tired of saying that I'm moving on. But you sang along. Now you're tied, 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 tied to another song. I can't forget. Every time I get up, I just go crazy.
Jim Jam ist ein Song von den Miracles of Modern Science. Die Situation von Flüchtlingen und Vertriebenen, ihr Umgang mit dem Handy, der Hass, der ihnen teilweise entgegenschlägt, standen im Mittelpunkt dieser Breitbandausgabe und beschäftigt uns auf etwas andere Weise auch jetzt noch einmal. Mehr als ein Mord, das Ende einer Flucht, so heißt die Serie, die jetzt hier in Breitband startet.
Unsere Reporterin Jenny Roth hat darin versucht, die Umstände rund um den Mord an Khaled Idris Baray Anfang des Jahres in Dresden zu rekonstruieren. Wie passt das in ein Magazin für Medien und digitale Kultur wie Breitband? Das könnte man sich fragen. Wir denken sehr gut, denn Jenny Roths Recherchen sind auch der Versuch, neue journalistische Wege zu betreten. Woche für Woche geht sie da zu den verschiedensten Orten, an denen sich auch Baray aufgehalten hat, und arbeitet den Fall in Serial-Form auf.
Da vorne, ich glaube, das müsste es sein. Frauenkirche, die Semperoper, die ganzen Touristen, das sind gerade mal eine halbe Busstunde von hier entfernt, von dieser Welt hier. Plattenbauten, verlassene Baustelle, Netto-Discounter. Okay, hier ist die Nummer 8. Oben beim Balkon hängen schon mal ein paar Ostereier und eine Deutschlandflagge und eine zweite. Ein schwarzer Rabe aus Plastik, nehme ich an. Die Tür ist ganz vergilbt. Jetzt mal schauen, die klingeln. Tess für Hans, das ist doch. Und Idris steht auch noch dran. Krass.
Hallo, Roth ist mein Name. Ich komme vom Deutschlandradio und ich bin ein bisschen auf so einer Spurensuche nach dem Eritreer, der hier gefunden wurde.
Wir geben keine Interviews. Ich will eigentlich schon meine Ruhe mit meinen Kindern.
Khaled Idris Baray, 20 Jahre alt. Erst überlebte die Flucht aus seiner Heimat Eritrea, durch die Wüste, über das Mittelmeer. Um dann, 4 Monate nach seiner Ankunft, in Dresden-Leubnitz ermordet zu werden. Vor diesem Häuserblock.
Entschuldigung, darf ich kurz fragen? Ich bin vom Deutschlandradio. Und hier wurde doch, in dem Haus lebte doch Khaled, dieser Eritreer, der im Januar ermordet wurde. Und ich bin jetzt nur auf so einer Art Spurensuche und gucke gerade rum.
Ich glaube, ich ganz doll Zeitdruck habe. Also, wenn Sie lieber andere Leute fragen, okay?
Okay.
Schönen Tag noch.
Gleichfalls.
Geschehen ist der Mord an dem Montagabend nach den Anschlägen auf Charlie Hebdo in Frankreich. Ein Montag, an dem die Pegida-Demonstranten mit ihren Anti-Islam-Bannern
gerade mal ein paar Steinwürfe von hier entfernt, mehr Zulauf haben denn je. Die größte fremdenfeindliche Mobilisierung der Nachkriegsgeschichte, die weltweit Schlagzeilen macht.
Hallo? Hallo?
Da ist schon eine halb eingeschlagene Tür. Ich bin in meinem zweiten Leben keine Detektivin und keine Gerichtsreporterin. Ich bin noch nicht mal gut im Tatortraten. Ich bin Journalistin. Und der Fall hat mich einfach nicht losgelassen. Ich hatte mich schon vorher mit Flüchtlingsthemen beschäftigt, Verwicklungen von Behörden und rechten Akteuren. Und dann höre ich von diesem Mord, von den angeblichen Ermittlungspannen und staune über die reflexartigen Reaktionen in der Öffentlichkeit, die Instrumentalisierung von rechts wie von links.
Hallo, mein Name ist Roth. Ich hoffe, Sie schlagen mir sozusagen nicht gleich die Tür vor der Nase zu, so rum. Ich bin vom Deutschlandradio. Und ich bin auf Spurensuche, nachdem diese Sache mit Khaled, mit dem Eritrea, passiert ist. Und wollte einfach mal fragen, ob ich Sie ganz kurz sprechen darf. Ich störe Sie auch nicht lang.
Naja, dann müssen Sie mal hochkommen.
Okay, danke.
Ja, ich bin mit dem Hund runtergegangen, weil er zwei Stunden raus muss. War früh kurz vor 7:30. Und da dachte ich, was liegen dort unten von Lücken, hat dort einer Sachen rausgeschmissen.
Es riecht nach Duftspray und ein bisschen nach Rauch. Sie sitzt auf ihrem Sofa, T-Blond setzt aus der Föhnfrisur, samt Schlappen, Niki-Pullover. Mit dem Dackel auf dem Schoß zeigt sie nach draußen, auf den Hof mit dem Spielplatz, wo sie Khaled gefunden hat.
Ich gehe so ein bisschen näher nah ran und da sehe ich, wie der da lag. Da bin ich zu meinem Sohn reingerannt, der wohnt dort unten im Erdgeschoss. Und hab gesagt, du, ich glaube, hier unten liegt er betrunken oder irgendwas. Oder ein Toter. Und da hat er gesagt, das war ich bis zum oder was. Ich sage, nee, du, ich gehe noch mal gucken. Und da habe ich schon gesehen, dass es dann ein Schwarzer war. Ich habe nicht gesehen, ob weiß oder schwarz war. Und ich sage, du, so wie der da liegt, ist der tot.
Wie lag der dann?
Der ist so verrenkt, die Beine und die Arme so verrenkt. Und da haben wir gleich die Polizei gerufen. Die kam auch dann gleich. Und dann Krankenwagen, Polizei und abgesperrt alles. Ja, mir war klar, dass es einer von denen selber war.
Ja?
Das habe ich mir schon gedacht.
Das ist ja eigentlich auch nicht logisch.
Vielleicht wegen einer Frau, habe ich gedacht, oder so. Freundin oder Drogen. Drogen ist ja viel hier. Hat man viele, die hier kiffen.
Und plötzlich ist da ein Mordverdächtiger, 10 Tage nach der Tat. Ein Landsmann, vielleicht sogar Mitbewohner. Die Staatsanwaltschaft gibt eine Pressekonferenz.
Also die Ermittlungen der Mordkommission in Dresden und der Staatsanwaltschaft haben heute zur Festnahme eines 26-jährigen Eritreers geführt. Der steht im Verdacht, seinen Mitbewohner nach ersten geständlichen Einlassungen im Zuge eines Streites um die Haushaltsführung, der eskaliert sei, im Innenhof des Wohnhauses mit Messerstichen tödlich verletzt zu haben. Wir haben heute beim Amtsgericht Dresden Haftbefehl beantragt und der Haftbefehl wegen Totschlags ist erlassen und in Vollzug gesetzt worden.
Mord in einer WG wegen der Waschmaschine oder dem nicht gespülten Geschirr.
Hat die Polizei diese verschiedenen Aussagen gesagt.
Und dann übersieht die Polizei vor Ort auch noch die Messerstiche am Hals.
Ja, die haben so gesagt und die haben das gesagt, nachher Fehler eingeräumt.
Und schickt die Spurenermittlung erst 30 Stunden später.
Das ist ja viele Widersprüche in die ganze Sache.
Das ist Tarek, ein Eritreer, der seit 30 Jahren in Deutschland lebt. Und der mit der Vollmacht von Khaleds Mutter und mit Hilfe von Anwälten eine zweite Obduktion beantragt hat.
Wir haben kein Vertrauen mehr an die deutsche Justiz. Wir haben kein Vertrauen an die deutsche Polizei.
Aber wenn er recht hat, das würde ja bedeuten, dass die angeblichen Ermittlungspannen gezielte Vertuschungen sind. Dass auch die Behörden lügen oder zumindest Infos zurückhalten.
Das sind die Ganoven hier.
Was für Ganoven denn?
Alles Heißlämpfer. Sind alles
Heißlämpfer. Ich bin erst am Anfang und offenbar schon mittendrin. In einem Netz aus Widersprüchen. Behörden, Medien, Eritreer, die unserem Rechtsstaat nicht trauen. Jeder hat in diesem Fall seine Wahrheit.
Hallo. Mehr als ein Mord, das Ende einer Flucht. Jenny Roth auf den Spuren des in Dresden ermordeten Eritreers Khaled Idriss Baray. Das war Teil 1 dieser Serie. Teil 2 gibt es schon heute Nachmittag in unserer Sendung Echtzeit, die hier im Deutschlandradio Kultur um 16.05 Uhr losgeht. Breitband und Echtzeit werden in den kommenden Wochen den Fall Baray und die Umstände ausführlich beleuchten. Der Versuch einer Annäherung und auch ein mediales Experiment.
Und damit wären wir hier am Ende von Breitband angelangt. Alle Themen und Links zur Sendung, auch zur Musik natürlich, finden Sie unter breitbanddeutschlandradiokultur.de. Jetzt geht es hier gleich weiter mit dem Theatermagazin Rang 1 mit André Mumot. Wir sagen Tschüss, ich bin Katja Bigalke.
Und ich bin Martin Böttcher. Und hier noch ein Song. Er stammt von einem norwegischen Musiker namens Leopold, der zusammen mit dem US-Produzenten DZZ das Stück Adieu gebaut hat, mit dem wir uns passenderweise auch verabschieden. Adieu.
Tschüss.